Letzte Woche hatte Paul die Frage aufgeworfen, die Frage, die Jesus uns stellt, oder die Jesus seinen Jüngern gestellt hat und damit uns, wer ist Jesus Christus? Und er hatte die Frage zu uns zurückgespiegelt und gesagt, wer ist denn Jesus für dich? Was denkst du, wer ist er für dich? Und eine Antwort, die Paul dazu gegeben hatte, war, er ist mein Arzt. Er ist der, der meine Seele heilt, er ist der mich vor Überlastung schützt. Und ich möchte das heute, dieses Thema von letzter Woche, verknüpfen mit einem Thema, was mich die letzten Wochen so beschäftigt. Und zwar kommt das ein bisschen aus dem Gedanken heraus, es ist gut, zu Jesus zu sagen, Herr, ich suche Heilung bei dir, ich suche dich, damit du mich vor Überlastung schützt. Ja, wir können von Jesus Heilung und Unterstützung und Hilfe erwarten und Zuspruch. Aber wir müssen uns auch fragen, woher kommt denn eigentlich diese Überlastung? Woher kommt denn die Verletzung eigentlich, die wir haben? Und bis in diese Richtung möchte ich heute gehen, in dieser Frage nachgehen. Denn sagen wir, du gehst zum Arzt und der stellt fest, du hast hohen Blutdruck. Ja, und dann gibt er dir ein Medikament. Und dann kommst du nach ein paar Monaten wieder zum Arzt und er merkt, dein Blutdruck ist immer noch hoch. Dann kannst du natürlich mal wieder zum Arzt gehen, aber vielleicht ist irgendwann auch die Zeit, sich zu fragen, mache ich denn irgendwas vielleicht, was meinen Blutdruck ständig erhöht? Lebe ich im Stress? Ernähre ich mich falsch? Esse ich immer Sahnetorte zum Frühstück? Also gibt es irgendwas, was dafür verantwortlich ist? Und genauso auch, wenn wir diese so feststellen, dass wir in so einer konstanten Überlastung drin sind oder in so einem Stress, in so einer inneren Unruhe. Woran liegt das? Und es gibt eine Antwort, die wir darauf finden können, ist nämlich die Frage, die uns die Antwort geben wird, woran hängt unser Herz? Und damit wird es am Ende zu tun haben. Ich möchte mal ein paar Verse lesen aus der Bergpredigt von Jesus, wo er dieser Frage unter anderem nachgeht. Ich lese so ein bisschen Auszüge, damit es insgesamt nicht zu lang wird. Jesus sagt dort in der Bergpredigt: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Vor diesen Abschnitten, die ich gerade gelesen habe, da gibt es drei primäre Aussagen, die Jesus uns gibt. Drei Hauptschwerpunkte. Das zuerst mal, dass er sagt, es gibt einen Grund, warum uns Geld und Reichtum, in diesem speziellen Fall Geld und Reichtum nicht glücklich machen, warum wir unser Herz da nicht ranhängen sollen. Er sagt, es sind Dinge, die vergehen werden. Du kannst viel Geld haben, aber dann sagt er, dann können Motten kommen und die fressen deine Kleidung weg. Oder du hast Schimmelbefall in der Wohnung und dann ist die Wohnung weg. Oder ein Brand in der Wohnung oder so. Also es können immer Sachen passieren und das was du festhattest an Geld, an Wohlstand, an Reichtum, ist weg. Darum sollen wir unser Herz nicht an diese Dinge hängen, nicht an die Dinge, die vergänglich sind. Und ich meine, wir sehen es ja auch praktisch, wenn ihr so die Multimilliardäre euch anschaut. Ja, früher habe ich mich immer gefragt, was ist da los? Also irgendwann musst du doch so viel Geld haben, dass du sagst, okay, jetzt ist genug, jetzt mache ich was damit. Ja, Hunger nicht, solange ich lebe. Also nach diesem Motto. Aber nee, es ist nie genug. Weil wenn du deinen ganzen Frieden, dein Herz ans Geld ranhängst, dann hast du immer Angst, dass irgendwas passiert und dann verlierst du alles. Oder einen großen Teil. Umso mehr du hast, umso mehr kannst du ja nachher auch verlieren. Und darum sollen wir unser Herz nicht an Dinge hängen, die vergänglich sind, sondern an Dinge, die unvergänglich sind. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, den Jesus sagt, ist, es gibt nicht zwei Dinge in deinem Leben, die an höchster Stelle stehen. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und es ist eigentlich ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt, es gibt immer irgendwas, was an erster Stelle steht. Ja, wenn zwei Dinge wieder streiten, dann gibt es immer irgendetwas, was nachher trumpft. Wir machen mal ein Beispiel, was auch zum Geld passt. Wir hatten jetzt vor kurzem wieder mal leider einen Einbruch, wo jemand die Gitarre gestohlen hat, die wir gekauft hatten. Und dieselbe Person hatte auch versucht, die Kamera zu klauen, die da oben hängt. Die ist aber fest montiert. Ja? Man sieht es auf der Aufnahme, dass der Dieb versucht zu rütteln, aber es passiert nichts. Jetzt habe ich nachher den Polizeibericht eingereicht und habe geguckt, wie das mit der Kamera aussieht und gemerkt, dass die Kamera einen Defekt hat. Also manchmal geht die nicht richtig an. Hatte ich schon gedacht, da hat er beim Rütteln die Kamera beschädigt. Dann ist mir aber eingefallen, das stimmt nicht, weil ich ein paar Tage vorher zufällig die Kamera angemacht hatte und da war der Defekt auch schon. Und einen ganz kurzen Moment hatte ich den Gedanken, aber das weiß ja keiner. Was ist, wenn ich das im Polizeibericht reinschreibe und wir reichen das bei der Versicherung ein? Aber neue Kamera, ist doch klasse. Ja, und da zeigt sich so ein bisschen, was ist mir wichtiger? Ist mir Gottes Gebot wichtiger, dass wir wahrhaftig sein sollen, oder ist mir das Geld wichtiger? Und sowas ist ja tückisch, weil mein nächster Gedanke war dann, also nachdem ich gedacht habe, nee, das kannst du ja nicht machen, das ist ja nicht richtig, da war mein nächster Gedanke, ja, was wäre ja für einen guten Zweck? Ihr seht, woran hängt das Herz? Dass ich euch das erzähle, zeigt natürlich, dass ich es nicht gemacht habe, sonst würde ich es ja nicht sagen, ist ja klar. Ich gebe mir ja hier nicht die Blöße, dass ich beim Polizeibericht betrogen habe. Aber die Frage ist, es gibt nur eine höchste Sache. Irgendwas trumpft. Bei solchen Überlegungen, irgendwas ist halt an erster Stelle. Das ist das Zweite, was Jesus uns sagt. Und das Dritte ist, er gibt uns auch schon die Lösung für das Problem. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Aber da kommen wir später noch zu. Wir dürfen nicht denken, dass es hier nur um Reichtum geht. Ich hatte schon gesagt, die Frage ist, woran hängen wir unser Herz? Es gibt einen ganz ähnlichen Abschnitt in den Sprüchen, wo es nicht um Reichtum geht, sondern um den Verstand. Und da steht in den Sprüchen, in Sprüchen 3. Kapitel, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Also auch da wieder, wir sollen unser Herz nur an Gott hängen und allein an Gott hängen und völlig an Gott hängen. Und dort finden wir Leben. Da finden wir Leben und Frieden, wenn wir das tun. Und natürlich, wir wissen, das erste Gebot ist auch, liebe Gott von ganzem Herzen. Sollen wir ihn lieben. Also wir haben auf der einen Seite das Gebot, was uns sagt, wir sollen es tun, aber andererseits sehen wir auch, es ist auch schlecht, wenn wir es nicht tun. Und damit ist die Frage, woran hängt denn unser Herz? Was ist denn das eine Ding? Was ist denn das Höchste in unserem Herzen? Ich möchte das mal noch gibt einen interessanten Zitat von einer feministischen Schriftstellerin. Die heißt Cynthia Heimel, ist 2018 verstorben. Und die ist nicht gläubig, werdet ihr gleich im Zitat auch merken, dass sie es nicht ist. Und die hat aber genau diese Beobachtung nämlich auch gemacht, dass wenn du dein Herz an Dinge ranhängst, sie sagt natürlich nicht, dass Gott die richtige Alternative ist, aber sie sagt, sie macht diese Beobachtung, wenn du was von ganzem Herzen willst, das wird dich immer enttäuschen. Und sie macht es hier bei einer anderen Sache fest, und zwar war sie als Schriftstellerin in den 80ern und 90ern in Hollywood viel unterwegs und dort mit den großen Promis zu der Szene war sie oder großen Promis auch außerhalb der Szene in Hollywood, war sie bekannt. Und sie hat eine Kolumne geschrieben darüber, über warum Promis so unangenehme Menschen sind, wenn sie berühmt werden. Weil da war ich ja dieselbe Sache, die haben doch alles dann. Warum sind die dann nicht glücklich? Und da schreibt sie drüber. Ich habe Mitleid mit Promis. Nein, wirklich. In der Minute, in der ein Mensch zum Prominenten wird, wird er oder sie auch zum Monster. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Barbara Streisand, die sie kennt, waren einmal ganz angenehme Menschen, mit denen man an einem ruhigen Dienstagnachmittag zu Mittag essen konnte. Aber jetzt sind sie zu übermenschlichen Wesen geworden und ihr Zorn ist furchtbar. Dabei wollten sie das gar nicht. Wenn Gott dir einen wirklich miesen Streich spielen will, erfüllt er dir deinen sehnlichsten Wunsch und kichert dann fröhlich, wenn du plötzlich merkst, dass du dich umbringen willst. Sly, Bruce und Barbara wollten unbedingt mehr als jeder andere von uns berühmt werden. Sie arbeiteten, sie drängten, sie traten in ihrer verzweifelten Not den anderen ins Gesicht. In der Nacht, in der jeder von ihnen berühmt wurde, wollten sie vor Erleichterung schreien. Endlich, jetzt wurden sie verehrt, unbesiegbar, magisch. Am Morgen danach wollten sie eine Überdosis Schlafmittel nehmen. All ihre Fantasien waren wahr geworden. Doch die Realität war immer noch dieselbe. Wenn sie schon vorher unglücklich waren, dann waren sie jetzt doppelt so unglücklich. Denn diese riesige Sache, nach der sie gestrebt hatten, diese Sache mit dem Ruhm, die alles in Ordnung bringen würde, die ihr Leben erträglich machen würde, die ihnen persönliche Erfüllung und Glück bescheren würde, war geschehen. Und nichts hatte sich geändert. Sie waren immer noch sie selbst. Die Desillusionierung machte sie heulend und unerträglich. Wenn wir Frieden suchen und merken, wir finden den nicht, dann ist die Frage, hängt unser Herz vielleicht an etwas dran, was einfach keinen Frieden geben kann? In der Schrift, jetzt ein bisschen biblisch gesprochen, wird es Erlöser genannt. Die Frage ist eigentlich, wer ist dein Erlöser für dich? An wen hängst du dein Herz? Wo hoffst du dir, dass du Frieden findest? Was soll dich erlösen von dir selbst? Von den Ängsten, die du hast, von den Nöten, die du hast, von den Sorgen, von der Überlastung. Und wenn du es natürlich an etwas hängst, was dir diese Dinge nicht nehmen kann, dann kannst du noch so oft beten, Herr, hilf mir, befreie mich von meinen Ängsten, wenn du dann wieder hingehst zu den Dingen, die das nicht tun können. Und meine These ist natürlich, wenn ich das so sage, ist, dass nur Gott uns Frieden geben kann. Schon allein deswegen, weil er der Einzige ist, der ewig ist, der nicht vergeht. Und natürlich auch, weil er derjenige ist, der uns von tiefstem liebt. Aber wie genau das dann praktisch aussieht, kommen wir später mehr zu. Ich will noch zwei Kriterien mitgeben, woran erkennt man denn, woran mein Herz hängt. Das ist jetzt die Frage. Okay, wir sehen, wir sollen es nicht an die falschen Dinge hängen, aber woher weiß ich denn, woran hängt mein Herz? Und es gibt, ich denke, kann man natürlich viel zu sagen, aber zwei Kriterien möchte ich mitgeben, die für mich so einfach schlüssig sind. Das zum Ersten die Frage ist, wozu bist du bereit, Kompromisse einzugehen? Martin Luther, der nennt diese Dinge, an denen wir unser Herz hängen, nennt er Götzen. Er sagt, das sind eigentlich Götzen. Wo du dein Herz dranhängst, wo du deine Erlösung von erwartest, das ist ein Götze, das ist ein Gott für dich. Der, von dem du am Ende alles erwartest. Und deswegen sagt Martin Luther, steht das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, steht an erster Stelle von den 10 Geboten. Weil er sagt, du kannst kein anderes Gebot brechen, ohne auch das erste Gebot zu brechen. Ja? Wenn Gott immer für dich an erster Stelle steht und du keine anderen Götter neben ihm hast, dann wirst du immer seine Gebote halten. Nur weil du etwas anderes an die erste Stelle stellst, das erste Gebot brichst, deswegen brichst du dann auch ein anderes Gebot. Das ist, wie Martin Luther es begründet. Und das, mit anderen Worten, daran können wir es festmachen, wofür sind wir bereit, Gebote zu brechen? Oder zu biegen, wir brechen natürlich keine Gebote. Ja, also eben mit der Kamera zum Beispiel. Wo bin ich bereit zu sagen, naja, vielleicht kann man ja so ein bisschen, vielleicht ist ja noch mehr kaputt gegangen oder so, keine Ahnung. Also wo bin ich bereit, auszuweichen? Ich kannte mal einen jungen Mann, war ein Freund von mir, der hatte sich etwa zur gleichen Zeit damals bekehrt wie ich. Und der hat die ganz ähnliche Sachen erlebt, die ich erlebt hatte. Der hat ähnliche erlebt, dass der Heilige Geist wirklich gefallen ist und Menschen berührt hat. Der hat in Sprachen gebetet, der hat Wunder gesehen. Der hat eigentlich alles auch gehabt, was oder wahrgenommen, erlebt, was ich auch erlebt habe. Aber er hatte unter anderem ein Problem, dass er Drogen genommen hat. Am Anfang keine harten Drogen, aber Drogen genommen. Und obwohl er wusste und es ihm auch jeder gesagt hat, so ist es nicht gut, wenn du Drogen nimmst, Die Bibel sagt schon, wir sollen uns nicht von Dingen abhängig machen und wir sollen nüchtern sein und so ein ständiger oder immer wieder Rauschzustand widerspricht dem. Hat er trotzdem daran festgehalten. Er hat gesagt, es entspannt ihn und was auch immer. Und er war bereit, einen Kompromiss einzugehen. Obwohl er wusste, dass es nicht richtig ist, hat er es trotzdem weitergemacht. Und von den leichteren Drogen ist er dann zu den härteren Drogen gegangen, hat das dann auch mal begründet mit Bewusstseinserweiterung und dann fühlt er sich mit dem Universum verbunden und da wurde dann das Gottesbild auch langsam ganz komisch und hat sich immer mehr so eingeschlichen und dann ist er völlig, völlig abgerutscht irgendwann. Er hatte schon in irgendeinem Sinne sich bekehrt, aber in einem anderen Sinne hing sein Herz immer noch an dem Alten dran. Er war bereit, Kompromisse einzugehen. Und deswegen das erste Kriterium, wo wir es festmachen können, wo du festmachen kannst und ein bisschen beobachten kannst dich selber, wo bist du bereit, Kompromisse einzugehen? Was ist das? Was bringt dich dazu? Da hängt dein Herz dran. Das erste Kriterium. Wir haben noch ein zweites. Das zweite Kriterium, das sagt Jesus uns in dem Text, den ich auch vorgelesen habe. Er sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wofür wendest du Geld auf? Das ist eine ganz, ganz einfache eigentlich Art, daran zu gehen. Und ich meine nicht die Dinge, wo wir halt Geld aufwenden müssen. Du musst essen, du musst wohnen, ist schon klar. Ich meine Geld, was du nicht aufwenden musst, sondern was du aufwenden kannst. Wo geht das hin? Und ich denke, heutzutage muss man das auch noch ein bisschen ausweiten und Schatz nicht nur als Geld sehen, sondern auch fragen, wo geht deine Zeit oder deine Aufmerksamkeit hin? Es gibt einen Ökonom, also Wirtschaftswissenschaftler, Herbert Simon, der hat diesen Begriff geprägt, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Er sagt, die neue Währung heutzutage ist nicht mehr Geld, sondern Aufmerksamkeit. Deswegen kostet ja WhatsApp und YouTube und so weiter, Instagram, das kostet ja nichts, das zu verwenden. Du bezahlst mit deiner Aufmerksamkeit. Also wenn man dieses Kriterium, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, darauf anwendet, ist die Frage, womit verbringst du deine Zeit am meisten? Wo steckst du am meisten Aufmerksamkeit rein? Abgesehen wieder von den offensichtlichen Sachen, Schlafen oder so. Ja, oder die Arbeit. Und auch da können wir wieder sehen, da wo wir besonders viel Zeit mit verbringen, wo wir besonders viel rein investieren, da hängt unser Herz dran. Und da müssen wir uns prüfen. Dafür sind diese Kriterien da, um uns zu prüfen, was ist das, wo hängt mein Herz. Und ich möchte so ein paar Dinge einfach geben, die ich denke, die so typisch sind in unserer Zeit oder auch so typisch menschlich sind, wo wir schnell reinfallen, weil das uns einfach nahe liegt. Ist zum einen das, was wir bei den Promis gesehen haben, ist die Anerkennung von Menschen. Ich hatte bei meiner letzten Arbeitsstelle einen Kollegen, der hatte mich mal gefragt, ob ich ein Auto habe. Da habe ich gesagt, ja, ein Audi. Und dann hat er gefragt, was für ein Audi? Das war irgendein Alter, ja. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, weiß ich auch immer noch nicht, keine Ahnung. Und er war eigentlich ein netter Typ. In dem Moment war ein bisschen beleidigt vielleicht. War ein bisschen beleidigt und meinte, ja, weißt du, zu meiner Zeit oder da, wo ich herkomme, da wärst du kein Mann gewesen, wenn du nicht hättest sagen können, was für ein Auto du fährst. Die Suche nach Anerkennung. Und da können wir drüber lachen, weil das nicht unser Kreis ist, in dem wir sind. Aber bei uns ist es dann halt was anderes. Das ist so leicht, nach Anerkennung zuerst zu suchen. Wenn man die sozialen Medien sich anschaut, ist aufgebaut auf Anerkennung, Likes zu bekommen. Ja. Also das Erste ist typisch für unsere Zeit auch, aber nicht nur. Das Zweite ist die Zeit selbst. Ja, brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ja, ihr wisst das. Wenn man 5 Minuten oder wenn jemand anders 5 Minuten zu spät kommt, kann ich das ertragen, wenn ich verabredet bin oder gehe ich dann schon halb an die Decke? Da habe ich mein Herz an die Zeit gehängt, sie zum Götzen gemacht. Ja, wo ich dann die Nächstenliebe unterordne, der Zeit. Anderes Beispiel in Deutschland, unsere Ordnung. Alles muss seine Ordnung haben. Aber so schön, wenn man jemanden fragt, ob alles gut ist, fragt man nicht, ist alles gut, sondern ist alles in Ordnung. Also wir haben Ordnung zu etwas gemacht, wo wir unser Herz dranhängen. Könnte man genauso jetzt noch weitermachen. Die Sicherheit zum Beispiel. Wir haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Man sieht es manchmal in Beziehungen, wenn es extrem wird, dass dann so ein Kontrollwahn reinkommt. Oder ironischerweise die mentale Gesundheit wird immer mehr zu einem Götzen gemacht, wo wir unser Herz dranhängen. Ja, bloß nicht zu viel machen, bloß auf sich Acht geben, Achtsamkeit. Ich will nur Beispiele nennen, ihr müsst selber für euch gucken. Wir sind natürlich alle irgendwie Kinder unserer Zeit, aber trotzdem ist ja bei jedem was anderes, wo dein Herz eben dranhängt. Was ist das? Was ist dein Erlöser? Und das bedeutet nicht, dass die Dinge schlecht sind, muss man dazu sagen. Das Problem ist, Sicherheit ist ja nicht was Schlechtes. Anerkennung ist nicht per se was Schlechtes. Das Schlechte ist, dass wir unser Herz daran hängen. Also, dass ich bereit bin, dann Kompromisse einzugehen, dass ich bereit bin, Dinge zu tun, die ich sonst nicht tun würde, um diese Anerkennung zu bekommen, um meine Zeit zu erhalten, um Geld zu bekommen, was auch immer. Okay, was ist das Gegengift, ist jetzt die Frage. Wie kommen wir da raus? Das eine ist natürlich das Problem erkennen und vielleicht sich bemühen, ist auch wichtig. Aber aus der Psychologie kennt man das, wenn man, wenn du eine Erinnerung hast, du kannst eine Erinnerung nicht einfach löschen. Du kannst Dinge nicht einfach vergessen, nicht bewusst. Du kannst es nur überschreiben. Du kannst eine Erinnerung verdrängen praktisch mit etwas Ähnlichem oder mit etwas anderem. Und so ist es hier auch. Auch wieder von Luther, der sagt, ne, ein Mensch ist ein Reittier. Irgendwas reitet dich immer. Entweder Gott oder die Sünde. Und so ist es. Du kannst nicht ohne Herren sein. Es gibt immer irgendwas, was dein Herz ausfüllt. Und das ist eigentlich das Wichtige. Nicht das Loswerden, was unser Herz fälschlicherweise ausfüllt, sondern das Richtige reinzubekommen. Das heißt, das Evangelium ist eigentlich das Gegengift für unser Problem. Wenn wir mehr vom Evangelium, wenn wir wirklich durchdrungen werden vom Evangelium, dann hängt unser Herz automatisch an Jesus. Wenn wir wirklich verstehen, was es bedeutet, wir können es nicht verstehen, aber wenn wir versuchen, es zu verstehen, was es bedeutet, was Jesus getan hat für uns, dann hängt unser Herz automatisch an ihm. Weil Liebe gegen Liebe fördert. Das ist so ein Nebensatz, den Paulus schreibt im Römerbrief, den ich so bedeutsam finde, eigentlich in einem völlig anderen Zusammenhang. Aber er schreibt in so einem Nebensatz im zweiten Kapitel, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Ist nicht sein Zorn, ist nicht seine Strafe, ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr treibt. Ist seine Liebe, seine Zuwendung zu uns. Schwer zu erklären, wie genau das aussehen kann, so abstrakt. Ich versuche es mal ganz konkret zu machen. Ganz einfach, damit ihr versteht, was ich damit meine, dass wir das Evangelium durch uns durchdringen lassen müssen vom Evangelium, um zu verstehen, was das bedeutet. Um unser Herz an ihn zu hängen. Schau mal, wenn ich hier vorne stehe, dann ist die Gefahr natürlich immer groß, dass ich das für Anerkennung tue. Ja, als Beispiel Anerkennung. Bei manchen Menschen ist das sicher nicht so. Manche Menschen, die geben sich so wenig aus der Meinung von anderen, da ist das nicht ein Problem. Bei mir ist das nicht so. Mir ist wichtig, was andere Menschen denken. Ja? Und ein Stück weit muss es das natürlich, ich soll euch ja lieben, dann kann es mir nicht völlig egal sein, was ihr denkt. Aber die Gefahr ist natürlich, dass ich mein Herz daran hänge. Also, dass ich mir überlege beim Predigen, was würdet ihr gerne hören zum Beispiel. Ja? Und was habe ich denn gehört vielleicht, worüber Menschen sich Gedanken machen und das nicht aus Liebe tue, sondern eben aus dem Wunsch nach Anerkennung. Die Gefahr ist immer groß, da muss man sich nichts vormachen. Wenn ich jetzt aber verstehe, was Jesus für mich getan hat, dann werde ich davor bewahrt, mein Herz daran zu hängen. Nämlich Folgendes. Wisst ihr, was auch immer an Anerkennung ich von euch hier bekommen könnte? Selbst wenn ich jetzt Standing Ovation für eine Stunde hätte nach der Predigt. Was ich nicht glaube. Selbst wenn es das wäre. Das ist doch nichts gegenüber die Anerkennung, die Jesus hat beim Vater, oder? Sein Ruhm ist immer größer, seine Ehre. Und ich meine, das ist nicht mal ein Vergleich. Wir spielen nicht mal dieselbe Liga, ist nicht mal dieselbe Sportart, in der wir spielen. Jesus' Ehre ist so viel größer als alles, was es weltlich jemals geben kann. In der Offenbarung sehen wir das so. In der Offenbarung, da, da wird das Lamm beschrieben, also Jesus beim Thron. Und da wird Folgendes gesagt. Und ich sah, schreibt Johannes, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und viel tausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist die Anerkennung, der Ruhm, den Jesus hat und dem gebührt. Aber was macht Jesus? Der das alles hatte, der lässt es alles freiwillig zurück. Der gibt es alles auf. Wird ein kleiner Mensch, ein Baby in der Krippe, in ärmlichen Verhältnissen. Liefert sich seinen Feinden aus und lässt sie verspotten. Von denen, die er so vernichten könnte. Er wird so zugerichtet, dass über denselben, über den wir das gerade eben gelesen haben, über denselben Jesus wird Folgendes gesagt. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Der Jesus, der diese Anerkennung hatte, diesen Ruhm hatte, der wird so, der Allerverachtetste. Und wieso? Für mich. Er stirbt, er wird verachtet, er lässt das alles hinter sich. Und macht es, damit ich die Anerkennung des Vaters haben darf, mich Kind Gottes zu nennen. Das gibt er alles auf. Für mich und für dich. Was soll mir da die Anerkennung von Menschen bedeuten? Wenn mir das bewusst wird, was das bedeutet, wie viel er aufgegeben hat, was er gelitten hat, damit ich mich Kind Gottes nennen darf. Das ist die Anerkennung, die ich suchen sollte. Das ist das, woran ich mein Herz hänge. Wenn ich das verstehe, was das bedeutet, was er gegeben hat, dann ist mir die Anerkennung von Menschen nicht mehr wichtig. Dann ist mir die Anerkennung Gottes wichtig. Es gibt in einem Lied, das singen wir auch manchmal, aber das leider, die deutsche Übersetzung ist nicht so schön. Im Englischen heißt es im Original, "Why should I gain from his reward?" Also was... So auf Deutsch sagen, warum sollte ich von seinem Lohn profitieren? Und dann geht es weiter, I cannot give an answer. Ich weiß es nicht. Er hat allen Ruhm, alle Anerkennung verdient. Ich habe gar nichts verdient. Und das nur aus Liebe. Das heißt, mit seiner Anerkennung muss ich mir nicht mal verdienen. Ich kriege die einfach geschenkt. Seht ihr, wie blass und klein dann wirklich die Dinge der Welt werden? Wenn wir seine Herrlichkeit anschauen. Können wir das bei all den anderen Dingen, die ich genannt habe, können wir es genauso durchspielen. Wenn wir zum Beispiel Sicherheit anschauen. Wisst ihr, die Sicherheit der Welt ist sowieso Illusion. Du kannst dir so sicher sein, morgen hast du einen Herzinfarkt und bist tot. Es gibt keine Sicherheit in der Welt. Aber Jesus, der hatte die absolute Sicherheit. Der war beim Vater. Was hätte ihm da irgendwas tun können? Nix. Auch da wieder, aber er gibt es alles auf. Er ist bereit, sich sogar seinen Feinden auszuliefern. Damit ich Sicherheit haben darf bei ihm. Dass ich die Sicherheit haben darf, dass ich sein Kind bin. Dass ich ewiges Leben haben darf. Und ich muss es mir nicht mal verdienen. Das ist einfach geschenkt. Das ist einfach so da. Das ist echte Liebe. Er ist der Einzige, der es verdient, dass wir unser Herz an ihn hängen. Alles andere ist. Ist bedeutungslos einfach. Ist einfach bedeutungslos. Verglichen mit der Herrlichkeit und der Liebe Jesu Christi. Ich Ich werde nicht alle Beispiele, die ich genannt habe, durchspielen. Ihr könnt das selber euch überlegen. Wisst ihr, das Evangelium ist wirklich eine gute Nachricht. Es ist auch eine gute Nachricht für unser Herz, was krank ist, was verletzt ist und zerschlagen ist, was Dinge sucht, die es in dieser Welt niemals findet. Das Evangelium uns sagt, es gibt einen Ort, wo Sicherheit ist. Es gibt einen Ort, wo du Anerkennung findest. Es gibt einen Ort, wo du einfach sein darfst. Aber der Ort ist bei Gott. Der Mensch ist Jesus Christus, der für dich gestorben ist, dass du diese Dinge haben kannst, aus seiner Gnade heraus, nicht aus deinem Verdienst. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir so fern von allem Stress, dann sind wir so weit weg von Leistungsdruck oder von irgendwas. Wenn wir das verstehen, alle Dinge dieser Welt werden wirklich blass und klein. Und das bedeutet nicht, dass ich dann jetzt nur noch auf der Couch sitze und mich freue meines Lebens. Das ist nicht damit gemeint. Aber diese Liebe befreit mich, dass ich in Leidenschaft ihm dienen kann. Aber ohne mich auszubrennen, ohne mich zu überfordern damit oder so. Weil ich weiß, ich tue es ja nicht. Es kommt nicht auf mich an. Wichtig ist nicht, was ich tue. Wichtig ist nur, was er getan hat. Und das müssen wir immer wieder uns vor Augen halten und uns davon durchdringen lassen, von dieser Wahrheit, die seine Liebe ist. Amen.